NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
13. Januar 1893. Die Gründung der Independent Labour Party in Großbritannien.
Ende 1978 ist die Stimmung in Großbritannien so düster wie das Wetter in London. No Future von den Sex Pistols dröhnte aus den Boxen der Punker. Ansonsten steht das Land meist still. Im berüchtigten Winter of Discontent, dem Winter der Unzufriedenheit.
Alles wurde bestreikt, jeder streikte und das öffentliche Leben brach fast zusammen.
Berichtet Peter Alter, Historiker aus Köln. Denn die Gewerkschaften wollen nach Jahren der Mäßigung kräftige Lohnzuwächse, die Arbeitgeber das Gegenteil. Ein Land im Dauerstreik, zerrissen und zerstritten.
Also es gab dann Szenen, wo da der Müll wochenlang nicht mehr abgeholt wurde und dass eben ganze Industriezweige wochenlang bestreikt wurden. Bergarbeiter, Eisenbahner und so weiter.
Und wer regiert? Die Labour Party. Premierminister James Callaghan muss machtlos zusehen, wie auch Minigewerkschaften Großbetriebe lahmlegen können. Dass eine Partei gefangen ist in den Einzelinteressen von Funktionären. Es ist das vorläufige Ende von Old Labour, der alten Tante, die viel erreicht und viel verbockt hat in ihrer Parteigeschichte. Die Labour Party entstand spät. 1893 wurde eine ihrer Vorläuferparteien gegründet, die Independent Labour Party. Da war die SPD in Deutschland schon fast 20 Jahre alt. Die Deutschen sangen die Internationale und studierten Karl Marx. Die Briten waren eher Gewerkschafter und sangen ihr Kampflied Red Flag, rote Fahne, ausgerechnet auf die Melodie von O Tannenbaum.
Die wollten in erster Linie die soziale Lage der Arbeiter verbessern. Und da spielte Marx keine Rolle. Also ich erinnere mich daran, dass der spätere britische Premierminister Harold Wilson gesagt hat, er habe das Kapital nie gelesen, sondern er sei nur bis zur zweiten Seite gelangt und da hätte er eine Fußnote eingesetzt, die dann sich über die nächsten drei Seiten hinzog. Und da hätte er aufgehört, Marx zu lesen.
Vor dem Ersten Weltkrieg blieb die Partei noch klein. Gegen die übermächtigen Liberalen und Konservativen konnte sie beim britischen Mehrheitswahlrecht nicht ankommen. Ihr starker Mann war Ramsay MacDonald. Er wettert 1914 gegen den Eintritt seines Landes in den Ersten Weltkrieg und muss als Parteivorsitzender zurücktreten. Nach dem Krieg wird MacDonald der erste Labour-Premierminister mit Unterstützung der Liberalen 1924. Ein Freund der Deutschen. Er drängt die Franzosen zur Beendigung der Ruhrbesetzung. Der Friedensfreund handelt einen Vertrag aus, um die deutschen Reparationen zu begrenzen. MacDonald engagiert sich für den Völkerbund. 1925 eine Sensation. Der Labour-Chef reist ins Deutsche Reich.
I'm real glad to be in Germany, ins Meer, to meet all friends and see who the country is getting on.
Ich bin wirklich glücklich darüber, in Deutschland zu sein, alte Freunde zu treffen und zu sehen, wie das Land wieder auf die Beine kommt. Und ich bin darüber sehr glücklich.
And it makes my heart.
Noch einmal wird MacDonald regieren während der Weltwirtschaftskrise. Wieder kann er viel für eine Aussöhnung mit Deutschland erreichen. Die Reparationen werden drastisch reduziert. Seit dem Ersten Weltkrieg haben sich die Programme der Linken verändert. Während die SPD in Deutschland von Verstaatlichungen abrückt, schreibt Labour sie auf die rote Fahne. Der berühmte Artikel 4 im Parteiprogramm. Labour wird linker.
Verstaatlichungen, stärkere Eingriffe des Staates, Staatsinterventionismus, staatlich geförderter Wohnungsbau und so weiter. Und das geschah nicht zuletzt unter dem Eindruck der russischen Revolution von 1917.
1933 übernimmt Hitler die Macht in Deutschland und rüstet für den Krieg. In Großbritannien schließen sich Labour und die Konservativen zu einer großen Koalition zusammen. Nach Kriegsbeginn wird Winston Churchill Premierminister.
Advance Britannia.
Churchill kennt jeder, doch im Windschatten des größten konservativen Premiers nimmt der größte Labour-Politiker Fahrt auf, Clement Attlee, still, sachlich, unbestechlich, zäh und durchsetzungsstark, ein glaubwürdiger Sozialist.
I entirely agree
Ich bin vollständig damit einverstanden, dass Menschen die größten Freiheiten haben, die mit den Rechten der anderen vereinbar sind. Aber es gab eine Zeit, in der Arbeitgeber die Freiheit hatten, kleine Kinder 16 Stunden am Tag arbeiten zu lassen.
1945, direkt nach Kriegsende, ist Wahlkampf und der stille Attlee botet den lauten Churchill aus. Die Zukunft soll dem demokratischen Sozialismus gehören. Attlee gewinnt.
Es gibt kaum einen Premierminister, der so viel während seiner relativ kurzen Amtszeit erreicht hat.
Attlee wickelt ohne Krieg für Großbritannien das größte Imperium der Geschichte ab, das britische. 1947 wird Indien unabhängig. Im selben Jahr entscheidet Attlee,
dass auch Großbritannien die Atombombe entwickeln wird.
Die Labour Party will keine westdeutsche Aufrüstung. No guns for the Huns, frei übersetzt. Keine Kanonen für die Teutonen. Attlee sieht das anders. Er ist Realpolitiker und will die Westdeutschen einbinden. Innenpolitisch startet Attlee ein gigantisches Reformprogramm, den Wohlfahrtsstaat. Ärzte, Zahnbehandlung, Brillen, alles frei. Diphtherie, Keuchhusten und Scharlach werden effektiv bekämpft. Bruchbuden der Armen abgerissen und durch Sozialsiedlungen auf der grünen Wiese ersetzt. Der Wohlfahrtsstaat kümmert sich um alle Bürger. Von der Wiege bis zur Bahre, Kindergarten, Schule, Altersheim, alles frei.
Für die damalige Zeit war das ein enormer Fortschritt. Das ist schon was Neues.
Hinzu kommen Verstaatlichungen. Etwa 20% der britischen Industrie werden vergesellschaftet. Bank of England, Eisenbahnen, Stromversorger und Bergbau, die Eisen- und Stahlindustrie. Attlee rechtfertigt das so.
Vergesst nicht, nur durch die Macht des Staates, gegeben durch das Parlament, wird die Öffentlichkeit vor der Habsucht gewissenloser Profitemacher geschützt.
Heute wissen wir, Verstaatlichungen bringen wenig, befördern die Bürokratie und hemmen meist die Innovationskraft der betroffenen Unternehmen. Nach Attlee kommt wieder Churchill. Kein Zurückdrängen der linken Politik, sondern eine Kontinuität.
Churchill hat nur die Stahlindustrie wieder privatisiert,
sagt Historiker Peter Alter. Ein anderes Modell als das bundesdeutsche.
Es taucht ja dann auch das Stichwort der Mixed Economy auf, also der gemischten Wirtschaftsordnung. Das heißt, es gibt verstaatlichte Industrien in Großbritannien und es gibt privatwirtschaftlich organisierte Industrien in Großbritannien. Das ist auch, wie soll man sagen, ein Kennzeichen der britischen Wirtschaft, während in Deutschland ja dann die soziale Marktwirtschaft das Schlagwort war.
Die britische Industrie, einst die stärkste der Welt, fällt zurück, auch unter den konservativen Regierungen. In den 60er und 70er Jahren versucht der nächste Labour-Premier das zu ändern, der junge Harold Wilson, Markenzeichen Pfeife. Er schafft das erste europäische Technologieministerium.
Um für die Zukunft gewappnet zu sein, müssen wir unsere Vorstellung vom Sozialismus neu definieren.
Wilson schafft es, einen frühen Brexit abzuwenden. Sein konservativer Konkurrent Edward Heath hat als Premierminister Großbritannien in die EWG geführt. Wilson lässt als sein Nachfolger über den Verbleib abstimmen, 1975, und gewinnt mit 60%. Ein leidenschaftlicher Europäer.
The issues in the common market are going to affect this country for 100 years ahead. By that time, no one will remember who Harold Wilson was.
Der gemeinsame Markt wird für dieses Land noch in 100 Jahren von Bedeutung sein, sagte er, wenn längst niemand mehr weiß, wer Harold Wilson war.
Doch wirtschaftlich ist Wilson auch nicht erfolgreicher als die Konservativen. Die gesamte Weltwirtschaft leidet unter den Ölkrisen. Für Großbritannien bleiben zusätzlich die übermächtigen Gewerkschaften und rauflustigen Unternehmer ein Problem.
So etwas wie in Deutschland, wo Arbeitgeber und Arbeitnehmer versuchten, einen Ausgleich zu finden, das gab es in Großbritannien nicht. Das war Hauptgrund für die Misere und das steigerte sich dann in den 70er Jahren unter dem konservativen Premierminister Edward Heath, wo es dann zur Einführung der Drei-Tage-Woche kam, weil alle möglichen Industriezweige bestreikt wurden. Das öffentliche Leben wurde weitgehend bestreikt. Und das setzte sich dann Ende der 70er Jahre fort unter dem Labour-Premierminister James Callaghan, wo es dann zu dem berühmten, berüchtigten Winter of Discontent kam, also dem Winter der Unzufriedenheit.
Ein Land steht still, versinkt im Müll. Der Labour-Premierminister machtlos.
Und das änderte sich dann erst nach dem Regierungsantritt von Margaret Thatcher. Margaret Thatcher hat gesagt, wer beherrscht das Land? Die Gewerkschaften oder Labour oder die Menschen mit gesundem Menschenverstand?
Thatcher wickelt vieles ab, die britische Industrie und die britischen Gewerkschaften, die Argentinier auf den Falklandinseln, den Wohlfahrtsstaat zu Hause. Sie wettert vor allem gegen die EU. Und Labour sieht machtlos zu. Erst Tony Blair kann die Partei modernisieren.
I came into politics to change my country.
Aus Old Labour wird New Labour. Blair drängt den Gewerkschaftseinfluss zurück, lässt den Verstaatlichungsartikel im Parteiprogramm streichen. Als strahlender Sunnyboy vertreibt Tony Blair die moralinsauren Thatcher-Tories aus der Downing Street 10.
A new dawn has broken, has it not? And it is wonderful.
Blairs Cool Britannia ist ein Thatcherismus-Light.
We know how much there still needs to be done.
Wir wissen, wie viel es noch zu tun gibt.
Ein Strahlemann, der für alle wählbar sein will, für Malocher, Muttis und Manager.
Man hat davon gesprochen, was Tony Blair machte, war ein verwässerter Thatcherismus.
Resümiert Historiker Peter Alter. Dann kommen wieder die Konservativen. 2010 in Person von David Cameron. Nach der für London desaströsen Finanzkrise übernimmt er das Regierungsamt und beschwört bei der nächsten Wahl seine eigenen Erfolge.
Das ist ein Land, in dem die Arbeitslosigkeit sinkt, die Wirtschaft wächst. All das könnte Labour wieder aufs Spiel setzen. Wir setzen unseren langfristigen Wirtschaftsplan gegen das Wirtschaftschaos von Labour.
Für das Chaos sorgt er dann persönlich. Cameron gibt dem rechten Parteiflügel der Konservativen nach und kündigt selbstbewusst ein Referendum zur EU an.
It will be an in-out referendum.
Drin bleiben oder rausgehen. Das Referendum darüber wird in der ersten Hälfte der nächsten Legislaturperiode stattfinden. Es ist Zeit, dass das britische Volk das Sagen hat. Es ist Zeit, die Frage Großbritannien und Europa zu klären.
Für Europa ist das vielleicht sogar ein Segen, wenn Großbritannien nicht zu Europa gehört.
Sagt Peter Alter. Er sieht ein ewiges Zögern und Zaudern in der britischen Politik zu Europa, auch in der Labour Party.
Sie zerfällt in eine Vielzahl von Richtungen und Gruppierungen. Die Labour-Partei tritt für das oder das ein. Dabei hätte sie die Chance, ein großes Wählerreservoir anzuzapfen, wenn sie sich eindeutig für den Verbleib Großbritanniens in der Europäischen Union aussprechen würde. Denn ich glaube, dass die Stimmung in Großbritannien sich verändert hat.
Eine Überraschung jagt die nächste. Der linke Labour-Parteichef Jeremy Corbyn hätte Theresa May bei der Wahl im vergangenen Jahr fast aus dem Amt gedrängt.
Thank you! Thank you! Thank you!
Links wird wieder modern in Großbritannien.
Solidarität und Gemeinsinn, das gewinnt wieder mehr Bedeutung. Das hat natürlich eine Verwandtschaft mit Old Labour oder Anklänge an Old Labour. Die jüngere Generation, das kann man so ganz allgemein feststellen, ist gegen den Brexit. Und die ältere Generation ist für den Brexit.
Die Labour Party ist nicht nur in der Brexit-Frage gespalten, sie ist ein politisches Sammelbecken. So als wenn in Deutschland SPDler, Linke, Grüne und ein paar Liberale in derselben Partei wären. Effektive Politik konnte diese Partei in der Vergangenheit nur machen, wenn sie starke Parteiführer hatte, wie Clement Attlee und Tony Blair. Aber eine starke Parteiführung ist zurzeit nicht in Sicht. Da helfen auch die Selbstbeschwörungen des linken Parteichefs Jeremy Corbyn am Ende nicht wirklich. Es sind erst einmal nur große Worte.
Wir sind größer und stärker und entschlossener als je zuvor.
We're bigger than we've ever been, we're stronger than we've ever been, and we're more determined than we've ever been.
Im Zeitzeichen erinnerte Heiner Wember an die Gründung der Independent Labour Party heute vor 125 Jahren. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.